99 Affen. Ideen für eine bessere Welt. Ganz herzlich willkommen zu der dieswöchigen Ausgabe meines Podcasts. Alle neuen Hörerinnen und neuen Hörer, herzlich willkommen. Und an alle Stammhörerinnen und Stammhörer, herzlich willkommen. Doppelt, dreifach, vierfach, fünffach. Und ganz herzlichen Dank für es immer wieder anhören und mitmachen und sich beteiligen. Herzlichen Dank dafür. Ich habe die heutige Folge Good News genannt, weil ich gerne in unregelmäßigen Abständen Neuigkeiten aus Wissenschaft, Forschung, Technologie, Landwirtschaft vorstellen möchte, die in die Richtung gehen, in der wir leben möchten. Also die eine Welt mitgestalten helfen, in der wir leben möchten. Und das ist ja so das Oberthema über die letzten Wochen, auch von meinem Podcast gewesen und von mir und von euch. Dieses, in welcher Welt möchten wir leben und lasst uns mitgestalten. Und ich weiß, dass es einfach ist, in Verzweiflung manchmal zu versinken und zu glauben, dass das sowieso alles nicht mehr hilft und Klimaveränderung und politische Lage und Probleme zu groß, nicht mehr lösbar. Ich weiß, dass es einfach ist, manchmal in diesen Zustand zu verfallen. Das passiert mir auch ab und zu mal. Aber wenn wir wirklich davon überzeugt sind, dass wir in einem Frequenzuniversum leben, was wir physikalisch tatsächlich tun, dann sind wir mitgestaltende Menschen. Das heißt, wir leben in einem Frequenzuniversum und das, was wir nach innen und nach außen geben und leben, also aktivieren in uns, das bestimmt mit, wie unsere Welt ist. Also wie unsere Wahrnehmung ist, aber auch tatsächlich, wie Realität sich verändert. Und deswegen meine Einladung an euch, wirklich mitzugestalten, gezielt auch nach Sachen zu suchen und die zu verstärken, die Hoffnung machen, die Mut machen, die gut tun, die in eine richtig gute Richtung gehen. Und genau das möchte ich in unregelmäßigen Abständen in diesem Podcast, der ja sonst eher auf Spiritualität und innere Entwicklung fokussiert ist, aber eben auch die äußeren Sachen mit reinzunehmen. Und ich habe einen ganz interessanten Beitrag gelesen darüber, dass ein deutscher Forscher in USA, nämlich Franz Josef Ulm, daran forscht mit seinen Kolleginnen und Kollegen am MIT, dass Betonwände, also Bauwände, Betonwände, ein Kondensator werden, ein Superkondensator. Das heißt, die forschen damit, wie aus Beton, also Zement und Beton sind so mit die tatsächlich im Moment umweltschädlichsten Baumaterialien, die es gibt, wie wenigstens ein Teil dieser Schädlichkeit ausgeglichen werden kann dadurch, dass Beton in der Lage ist, unter bestimmten Voraussetzungen Energie zu speichern und dann wieder abzugeben, wie ein Kondensator. Und er forscht mit Industrieruß, interessanterweise, also eine Mischung aus Beton und Industrieruß. Und der hat bestimmte Leitfähigkeiten, der bildet so eine Art Netzsystem dann im Material. Und das kann dann Energie aufnehmen, speichern und wieder abgeben. Das heißt, die Idee ist zum Beispiel, dass wenn wir Sonnenkollektoren auf dem Dach haben, tagsüber nehmen die Energie auf. Und das Problem war bis jetzt immer oder ist immer nach wie vor noch, wie speichert man diese Energie, diese aus erneuerbaren Möglichkeiten gewonnene Energie. Das Problem ist, die zu speichern. Und diese Wände zum Beispiel, das wären Hauswanden, Fußboden zum Beispiel, könnte das speichern und dann eben abends, wenn wir es als Wärme brauchen oder als Licht, wieder abgeben. Das wäre natürlich wirklich eine wunderbare Möglichkeit, erneuerbare Energien zu nutzen, zu speichern und dann eben auch wieder abzugeben. Und das wäre eben für Privathäuser möglich, also Wände oder Fußböden zum Beispiel, die mit diesem Ruß oder aus diesem Material bestehen. Die Idee besteht aber auch, das fand ich sehr interessant, Straßenbeläge daraus zu machen, sodass Elektroautos sich beim Fahren aufladen. Das fand ich mega spannend. Und in dem Bericht haben sie erzählt, dass in diesem Jahr noch in Japan das erste Haus aus diesem Material gebaut und vorgestellt wird. Also das fand ich sehr inspirierend zu sagen, wow, da gibt es wirklich eine tolle Möglichkeit, wie man mit Baumaterial mithilft, die Energiewende voranzutreiben. Das Zweite, was mich sehr inspiriert hat, setzt auch genau da an, wo wir bei dem Intentionskreis eben auch, wo wir vorher drüber gesprochen haben, nämlich in welcher Gesellschaft möchten wir leben? Also was sind Faktoren oder Säulen, die für uns eine Gesellschaft, unsere Umwelt, Lebenswelt lebenswert machen. Und wir haben vieles zusammengetragen und zum Beispiel eine gute Regierung, dann Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, ein ganz anderes Miteinander oder viel mehr Miteinander. Und ich fand es sehr interessant, dass ich dann einen Vortrag von Christoph Niederwieser, den ich ja sehr schätze, gehört habe, über eben so die Zukunftsprognosen. Und er hat was ganz, ganz Interessantes gesagt. Er sagt, dass 2030 aus seiner Sicht die Gesellschaft auf vier Säulen ruhen wird. Und zwar einmal Wirtschaft. Ja, das ist ein wichtiger Faktor. Dann sagt er aber auch Wissenschaft. Und dann hat er zwei interessante Sachen genannt. Und zwar Spiritualität und Kunst. Und er sagt, das wird eine Gleichwertigkeit aus diesen vier Bereichen oder Säulen sein. Also 2030 schon. Also wirklich bald. Und stellen wir uns das doch einfach mal vor, dass unsere Gesellschaft nicht nur auf der wirtschaftlichen Säule beruht, was gefühlt zumindest so von meiner Wahrnehmung im Moment die Hauptsäule oder zentrale Säule ist, um die sich auch zumindest so in unserer westlichen Welt doch alles dreht. Wenn das ausgeglichen wird durch gleichwertig Wissenschaft, also wirklich Wissen weiter forschen, erforschen, neue Ideen haben, kreativ werden, eben Wissenschaft, also das Nachdenken über Mechanismen, das Erkennen, das immer weiter neugierig sein. Auf der anderen Seite aber, auch das würde ich sagen, ist vielleicht schon auch in vielen Kulturen auch ein wichtiger Faktor, aber eben ausgeglichen durch Spiritualität, was ich sehr interessant finde, und Kunst, also Kunstkultur. Und wie gesund dann wirklich unsere Gesellschaft auch wirklich ist, wenn wir diese vier Säulen gleichmäßig haben und nicht alles den wirtschaftlichen Interessen untergeordnet wird. Und das wiederum bringt mich auf das Bruttonationalglück von Bhutan, dem Land Bhutan. Und dann habe ich gedacht, ich habe doch so eine ähnliche Grafik gesehen, als ich mich vor einiger Zeit mit dem Bruttonationalglück von Bhutan beschäftigt habe. In Bhutan ist eben nicht das Bruttosozialprodukt das, wonach die Regierung oder das ganze Land sich organisiert, sondern das Bruttonationalglück. Also nicht nur die wirtschaftliche Situation, sondern auch eine humanistische und psychologische Situation. Also die Lebensqualität auch humanistisch und psychologisch und ökologisch. Und dann habe ich da nochmal nachgeschaut und habe gesehen, dass das eine sehr ähnliche Verteilung ist. Jetzt schon in Bhutan, also nicht erst 2030, sondern jetzt. Die ökologische Nachhaltigkeit steht ganz zentral in der Mitte. Also es ist wirklich das zentrale ökologische Nachhaltigkeit. Dann gibt es einen Bereich, nachhaltige und gerechte Wirtschaftsentwicklung, also nachhaltig und gerecht und Wirtschaftsentwicklung. Dann gibt es eine gute Regierungsführung und eine Gleichheit aller Bürgerinnen und Bürger vor dem Gesetz. Und der dritte Punkt, der eben sozusagen, also das ökologische Nachhaltigkeit ist in der Mitte und dann gibt es eben drei kleinere Kreise, die sich darum arrangieren. Und der dritte von diesen etwas kleineren Kreisen ist die Förderung eines freien und resilienten Kulturlebens. Frei und resilient. Also eine ganz, ganz ähnliche Idee. Und jetzt ist Bhutan sowieso ein spirituelles Land. Also Spiritualität ist dort, glaube ich, muss, glaube ich, gar nicht extra als Säule genannt werden, sondern ist einfach so tief verwurzelt, dass das einfach ganz selbstverständlich wahrscheinlich in all diesen vier Bereichen mit da ist. Sonst ist es aber sehr ähnlich vom Aufbau her. Und das ist nicht nur so eine Mode mit dem Bruttonationalglück. Ich weiß schon, ich habe vor, ich glaube, 15 Jahren oder so oder vor 20 fast zum ersten Mal davon gehört. Und ich habe so gedacht, hoffentlich ist das nicht nur eine kurzzeitige gute Idee, die dann aber vielleicht auch von den ganzen Realitätszwängen sozusagen irgendwann mal im Sande verläuft. Ist es nicht, sondern ganz im Gegenteil. Das Land Bhutan richtet sich immer mehr nach diesen Kriterien aus und misst auch seinen Erfolg, also die Regierung misst auch ihren Erfolg an diesen Kriterien. Und wir messen unseren Erfolg hauptsächlich am Bruttosozialprodukt. Und das bringt mich wiederum zum jährlichen Glücksreport. Es gibt einmal im Jahr, inzwischen glaube ich schon ich weiß nicht, seit 10 Jahren oder so, einen Weltglücksreport. Das nennt sich World Happiness Report. Der wird einmal im Jahr aufgestellt und dann wird geguckt mit Befragungen und Untersuchungen, welche Bewohnerinnen und Bewohner welches Landes empfinden sich als am glücklichsten, oder es ist einfach dann ein Ranking. Der Oberbegriff oder der Slogan von dem diesjährigen Report war Caring and Sharing, also sich kümmern und teilen, als Formel für Glück. Und zwar sehr interessant, zum 8. Mal in Folge ist Finnland auf Nummer 1, gefolgt von allen anderen skandinavischen Ländern. Also Platz 2 ist Dänemark, Platz 3 Island, Platz 4 Schweden und Platz 5 interessanterweise die Niederlande, die ja wirklich an uns angrenzt. Wenn euch interessiert, wo Deutschland ist, Platz 22. Ich habe ein Interview gelesen, dass Deutschland da so ein bisschen eine Sonderstellung einnimmt, weil es ein starkes Gefälle innerhalb des Landes gibt. Das ist sonst eher ungewöhnlich, aber bei uns gibt es ein sehr starkes Gefälle, und zwar von West nach Ost und von Nord nach Süd. Aber unterm Strich sind wir Rang 22. Und um ein bisschen Vergleich zu haben, Afghanistan ist an der ganz letzten Stelle auf Platz 147. Also 22 ist nicht schlecht, aber dafür, dass wir so ein wirklich relativ wohlhabendes Land sind, das scheint es nicht zu sein. Also Wohlhabenheit, also das Bruttosozialprodukt, scheint nicht identisch zu sein mit dem Bruttonationalglück. Ich fand es interessant, dieses Interview zu lesen, weil eben da auch sehr gut rauskam, was ist denn das Geheimnis von diesem Glück? Und da war es eben dieses Caring und Sharing. Also in den skandinavischen Ländern im Allgemeinen ist der Wohlfahrtsstaat sehr stark ausgeprägt und die Einkommensunterschiede sind sehr gering oder relativ gering. Das scheint also tatsächlich ein Faktor zu sein oder zwei Faktoren. Also das Gefühl, dass man sich umeinander kümmert und dass eben eine gewisse Gleichheit da ist. Und ich fand das Zitat sehr schön, dass einer der Mitwissenschaftler, die diesen Report aufgestellt haben, hat gesagt, wenn Sie eine unbekannte Person auf der Straße für einen Freund halten, den Sie noch nicht kennen, dann verhalten Sie sich ganz anders, als wenn Sie dem Unbekannten gleich misstrauen. Und das ist auch meine Einladung an euch. Ihr wisst ja, ich habe immer ganz gerne sowas Praktisches noch mit drin. Vielleicht einfach mal zu überprüfen, ob wir einfach so gedrillt sind, misstrauisch zu sein. Denn der Report kam auch zu dem Ergebnis oder hat auch gesagt, dass die meisten Menschen deutlich netter sind und besser, als wir von ihnen glauben. Sie haben es an einem Portemonnaie zum Beispiel, an einem verlorenen Portemonnaie oder runtergefallenen Portemonnaie festgemacht und haben gesagt, die doppelt so viele haben es zurückgegeben, als die Leute angenommen haben das. Also die Leute wurden gefragt, glauben Sie, dass diese Person dieses Portemonnaie jetzt zurückgibt, dieses verlorene? Und es war doppelt so häufig, dass die Menschen ein verlorenes, runtergefallenes Portemonnaie zurückgegeben haben. Also ich glaube schon, dass die meisten Menschen, der Großteil, der größte Großteil von Menschen ein gutes Herz hat und versucht, ein guter Mensch zu sein. Davon bin ich vollkommen überzeugt. Der Reporter hat aber auch gesagt, je größer die Ungleichheit wird, je unsicherer die Situation und die Lage, desto mehr neigen Menschen dazu, in die beiden extremen politischen Spektren zu gehen. Und ich fand es sehr interessant. Sie haben gesagt, dass Menschen, die wenig vertrauen, die misstrauisch sind, eher nach rechts tendieren von den politischen Lagern und die mehr vertrauen, mehr nach links. Aber nichtsdestotrotz beides extremistische Lager. Und ich glaube, dass uns all das sozusagen Kriterien an die Hand gibt, zu sagen, wie muss denn oder wie kann denn eine gute Gesellschaft aussehen, also eine lebenswerte, gute Gesellschaft. Das Dritte, was mich sehr beeindruckt hat, ich weiß nicht, ob das jetzt so Good News sind in dem Sinne, aber was mich sehr beeindruckt hat, war die 25 Stunden und 19 Minuten dauernde Rede gestern, von vorgestern auf gestern, jetzt mit der Zeitverschiebung in den USA, vom demokratischen Senator Cory Booker aus New Jersey. Der hat eine sogenannte Filibuster-Rede gehalten. Also er hat am Montag sich hingestellt und hat gesagt, er wird jetzt so lange reden, wie er physisch dazu in der Lage ist. Und er hat 25 Stunden und 19 Minuten ohne Unterbrechung gesprochen. Er durfte sich nicht hinsetzen und nicht aufs Klo gehen. Und er musste fast die ganze Zeit sprechen, außer wenn jemand ihm eine Frage gestellt hat. Es war also ein unglaublicher Kraftakt, den er da gemacht hat. Und er hat wirklich gut gesprochen. Das war nicht, dass er das Telefonbuch vorgelesen hat, einfach um Redezeit zu schinden, sondern er hat wirklich seiner Sorge Ausdruck verliehen. Und er hat gesagt, wir sind am Rande einer faschistischen Diktatur und es ist nicht normal und es ist wirklich höchste Zeit, höchste Eisenbahn, es ist wirklich 5:12 Uhr. Und er hat E-Mails vorgelesen von den Menschen, die er vertritt aus New Jersey, von den Sorgen und von der Situation und was passiert, wenn diese ganzen Gesundheitsvorsorgen, Medicare und Medicaid, wenn das plötzlich weggefallen ist, wenn Leute arbeitslos geworden sind und so weiter. Also diese ganzen Folgen im Moment von der Politik. Und einmal war das, ich finde das sehr beeindruckend, alleine schon, also diese Leistung. Er hat gesagt, er hat vorher gefastet ein paar Tage lang, dann auch nichts mehr getrunken, sonst geht das auch nicht, aber ja, und er hat ein bisschen trainiert dafür, aber es ist trotzdem eine immense Leistung, 25 Stunden wach zu sein, 25 Stunden fast durchgehend zu sprechen und sich nicht hinzusetzen. Und nicht aufs Klo zu gehen, nichts zu essen, nichts zu trinken. Also es ist unglaublich. Also dieses Feuer, was er hat. Und er hat wirklich, mir hat es sehr imponiert, was er gesagt hat. Das hat mich sehr berührt. Und das, weswegen ich das jetzt heute erzähle hier, für mich ist es ja, nein, nicht nur für mich, sondern ich glaube, dass unsere Menschheitsentwicklung dahin gehen wird, dass Herzkohärenz eine ganz wichtige Währung wird. Dass Herzkohärenz plötzlich wirklich die neue Währung der Zukunft wird. Also tatsächlich nicht mehr Geld oder Wohlstand oder das Anhäufen von irgendwelchen Dingen, sondern Bewusstsein und Herzkohärenz. Also wie kohärent bin ich? Wie gut kann ich mit meinem Bewusstsein umgehen? Wie klar bin ich? Wie entwickelt oder wie reif bin ich? Und Herzkohärenz. Wie kohärent bin ich, Körper, Geist und Seele oder sagen wir unsere drei Gehirne? Wie kohärent sind die miteinander? Und das war eins der Dinge, die mich sehr beeindruckt haben von seiner Rede. Das war schon ziemlich kurz vorm Ende, wo er wirklich auch schon, man hat es ihm angemerkt, am Ende seiner Kräfte war. Und er hat immer wieder gesagt, mehrfach, dass das vom Herzen kommen muss. Das müssen Entscheidungen aus dem Herzen sein. Und das war eben nicht so dahingesagt, sondern ich habe wirklich gespürt, dass er das genauso meint, wie er es sagt. Er sagt, dass das völlig falsch ist, wenn wir aus dieser Spaltung, aus diesem Hass heraus Sachen oder aus Gier oder aus irgendwelchen, ja, wir würden sagen, etwas niedriger schwingenden Emotionen heraus, diesem Ich oder aus diesem Survival-Mode, wenn wir das aus diesem Zustand heraus machen. Dann ist es natürlich so, dass wir immer alles für uns haben wollen und noch mehr und dass das eben so ein fortlaufender Prozess ist. Aber er hat gesagt, wir müssen wirklich wechseln, das geht so nicht. Und eine Entscheidung muss aus dem Herz raus, es muss aus dem Herzen herauskommen. Und es war so gut gesagt und so echt gesagt, dass ich mich wirklich gefreut habe und gedacht habe, genau, das ist die neue Richtung. Genau so ist es. Und ich bin gespannt. Wir haben ja mit unserem Intentionskreis da ganz viel angestoßen, auch ganz viele Veränderungen und ganz viel Positives auch ins Feld gestellt. Und ich bin gespannt, wann ich das von mehr Politikerinnen und Politikern höre. Wirklich diese Formulierung aus dem Herzen, mit dem Herzen, aus einer inneren Ethik, aus einer Herzkohärenz heraus. Genau, das waren heute sozusagen Good News, also gute Nachrichten aus der Forschung, dass wir da an einer Schwelle zu wirklich ganz interessanten neuen Technologien stehen, die wirklich viele Probleme lösen könnten. Das Zweite, dass Herr Niederwieser für 2030 schon für unsere Gesellschaft diese vier Säulen vorhersagt oder aus dem Feld abliest oder prognostiziert, die in Bhutan schon seit 20 Jahren umgesetzt werden mit einem sehr guten Erfolg. Also es geht. Und das Dritte, dass mehr Herzkohärenz in die Politik und politische Entscheidungen kommt. Also mehr ehrliche Worte, ernst gemeinte Worte, kohärente Worte, die halt nicht schön sind und glatt und wohlgeformt, sondern die aus einer inneren Beteiligung heraus kommen und dass eben tatsächlich Herzkohärenz der entscheidende Faktor in der Zukunft werden. Da bin ich mir vollkommen sicher. Tatsächlich, also vollkommen sicher. Bewusstsein, Herzkohärenz, Mehrdimensionalität, eine Allverbundenheit, eine ganzheitliche Wahrnehmung, eine Allverbundenheit. Und all das fasst das sozusagen zusammen, alle drei Sachen, die ich heute gerne mit euch teilen wollte. Schreibt mir doch in die Kommentare, ob euch diese Good News interessieren, ob ihr da mehr drüber wissen wollt. Ich habe zum Beispiel Begrünung, ist ja für mich so ein ganz Herzensprojekt, und es gibt grüne Wand in Afrika. Also wenn euch das interessiert, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und dann mache ich das gerne in unregelmäßigen Abständen, dass ich mal so wirklich gute Nachrichten, tolle Neuentwicklungen mal zusammenfasse und wir das größer machen dadurch. Wenn es euch gefallen hat und inspiriert hat, gerne Daumen hoch, gerne teilen mit anderen, wenn ihr möchtet, gerne abonnieren und gerne kommentieren. Und dann freue ich mich auf nächste Woche.